Ich darf kurz vorstellen, unser erster Referent wird Herr Niballa sein, auf meiner Linken. Und hier muss ich sagen, er hat uns einen sehr, sehr großen Gefallen getan. Auf Ihrem ausgedruckten Programm sehen Sie an dieser Stelle noch Professor Stuck. Er hat uns letzte Woche mitgeteilt, dass er erkrankt ist. Und Herr Dr. Niballa hat sich ganz kurzfristig bereit erklärt, an seine Stelle zu treten. Herr Professor Stuck hat schon seine Grundthesen zur Verfügung gestellt und Herr Niballa wird jetzt einerseits die Thesen von Herrn Professor Stuck berücksichtigen, aber selbstverständlich auch eigene Ideen in seinen Vortrag einarbeiten. Gut, dann darf ich Ihnen gleich das Wort geben.
Vielen Dank. Soll ich es von hier machen? Oder?
Wie Sie wollen.
Gut. Meine Damen und Herren, da Herr Professor Stuck, wie gerade erwähnt, den Vortrag krankheitsbedingt nicht halten kann und auch im Vorfeld den Vortrag nicht näher ausarbeiten konnte, hatte er mir am letzten Samstag ein Thesenpapier zugeleitet. Und ich habe dann in den letzten Tagen über das Wochenende hinweg mit ihm mehrere längere Telefonate geführt und wir sind dann übereingekommen und haben dann schnell festgestellt, dass wir inhaltlich gesehen, was dieses Thema betrifft, durchaus auf einer Linie liegen. Und wir haben uns deswegen darauf verständigt, dass ich hier einerseits seine Thesen vortrage und zum anderen noch Überlegungen von mir ergänzend hinzufüge. Zu dem Thesenpapier möchte ich allerdings noch sagen, das ist, liegt hier aus und ist, glaube ich, in den Mappen drin enthalten oder sonst liegt es auch da hinten aus. Da ist es nun so, ich konnte nur die erste Hälfte dieses Thesenpapiers, die mir am Samstag vorlag, in der Vorbereitung berücksichtigen, denn die zweite Hälfte konnte Herr Professor Stuck erst gestern Nachmittag übermitteln und insofern ist also das, was ich jetzt hier vortrage, nicht das komplette Thesenpapier. Insofern bitte ich Sie, dass Sie durchaus dann also noch nachträglich es nachlesen, vielleicht auch als kleine Kontrolle, ob ich nun hier seine Thesen richtig wiedergegeben habe. Ich möchte mich dem Thema des Vortrages, der öffentlich-rechtliche Auslandsrundfunk als Medium und Faktor der internationalen Kommunikation, dadurch nähern, dass ich zwei Fragen aufwerfe und sie behandeln möchte. Die eine Frage ist, was ist überhaupt Auslandsrundfunk? Was verstehen wir darunter? Ich denke, es ist gerade zu Beginn einer solchen Veranstaltung hilfreich, wenn wir uns eben mal mit der Frage befassen, was wir unter diesem vielleicht Zentralbegriff der heutigen Veranstaltung verstehen. Und ich denke, es ist auch erforderlich und hilfreich für die Behandlung von Fragen wie Aufgabe und Funktion, wenn wir dieses mal am Anfang thematisieren. Die zweite Frage ist dann, welche Funktionen hat der Auslandsrundfunk? Ich komme damit also direkt auf das Gesamtthema der Tagesveranstaltung heute zu sprechen. Was ist die Funktion, was sind die Aufgaben des Auslandsrundfunks? Und hierzu möchte ich den Aspekt einfach mal zu bedenken geben, dass in früheren Jahren zu Zeiten des Kalten Krieges und der Ost-West-Auseinandersetzung die Aufgabenerfüllung des Auslandsrundfunks zwar sicherlich nicht nur, aber zu einem großen Teil auch darin bestand, in den Ostblock hinein zu senden. Und da der Ost-West-Gegensatz heute nicht mehr so besteht, könnte man fragen, brauchen wir dann eigentlich noch so einen Auslandsrundfunk? Ein anderer, für mich wichtigerer Aspekt ist bedingt durch die Digitalisierung der Ausstrahlungstechnik, was sich gerade bei der Satellitenverbreitung auswirkt, aber Digitalisierung auch natürlich im Hinblick auf Internet, was eben bewirkt, dass viel mehr Programme zu erheblich niedrigeren Kosten weltweit verbreitet werden können. Und insofern könnte man zu der Folgefrage kommen, genügt es eigentlich nicht, für das Inland produzierte Programme öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und privater Veranstalter weltweit zu verbreiten? Was ist eigentlich dann noch daneben die besondere Funktion des Auslandsrundfunks? Ich komme somit zu dem Begriff des Auslandsrundfunks. Und den möchte ich ganz einfach so mal definieren, dass Auslandsrundfunk eben Rundfunk ist, dessen Sendungen an das Ausland gerichtet sind. Also die Zielrichtung auf das Ausland ist das wesentliche Unterscheidungskriterium zum Inlandsrundfunk, worunter wir eben alle Programme öffentlich-rechtlicher und privater, öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und privater Veranstalter verstehen, die ursprünglich für das deutsche Publikum oder die inländische Bevölkerung produziert wurden und die inländische Bevölkerung versorgen sollen oder sie erreichen sollen. Im Medienrecht versteht man unter Auslandsrundfunk jedenfalls nicht die Ausstrahlung von Programmen, eben von Inlandsrundfunkanstalten und Veranstaltern in das Ausland. Das ist zum einen ja dadurch gegeben, gerade bei der Satellitenverbreitung, dass notwendigerweise auch eine Ausstrahlung über das eigentliche Sendegebiet hinaus erfolgt. Bekanntlich machen Rundfunkwellen an Ländergrenzen nicht Halt. Und bei der Satellitenausstrahlung erfolgt also notwendigerweise auch eine darüber hinausgehende Ausstrahlung, der sogenannte Spillover. Darüber hinaus ist es so, dass einige öffentlich-rechtliche Landesrundfunkanstalten ihre Programme auch in Kabelanlagen europäischer Nachbarländer verbreiten. Allerdings würde ich das auch nicht als Auslandsrundfunk bezeichnen, weil jedenfalls diese Verbreitung nicht das primäre Sendegebiet der Landesrundfunkanstalten ist und nicht deren gesetzlich vorgesehenes Sendegebiet. Beim privaten Rundfunk spielt es dabei in meinen Augen eine Rolle, dass die länderübergreifende Verbreitung kommerzieller Programme zwar mehr Zuschauer und damit möglicherweise eine Erhöhung der Werbeeinnahmen bewirkt, jedoch sowohl seitens der Werbung treibenden Wirtschaft als auch der privaten Veranstalter selbst wird man wohl sagen können, dass dies wirklich zielorientiert nur in Bezug auf die Länder und Regionen erfolgen kann, wo auch die Sendesprache verstanden wird. Festhalten möchte ich also, dass Auslandsrundfunk geprägt ist durch die Zielrichtung des Programmauftrages auf das Ausland. Damit komme ich zu der zweiten von mir aufgeworfenen Frage. Wodurch ist der Auslandsrundfunk begründet? Was ist seine Funktion? Und da möchte ich jetzt zunächst einen völkerrechtlichen Ansatz vortragen. Das sind eben die Darlegungen von Herrn Professor Stock in seinem Thesenpapier, der primär völkerrechtlich orientiert die Notwendigkeit öffentlich-rechtlichen Auslandsrundfunks verbindet mit einer neuen UNESCO-Konvention. Er weist darauf hin, dass die UNESCO, also die UN-Sonderorganisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, auf ihrer Generalkonferenz im Oktober 2001 eine allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt verabschiedet hat, die nach Rang und Anspruch an die UNO-Menschenrechtserklärung von 1948 anknüpfen soll. Unter dem Eindruck der wenige Tage vorher geschehenen Terroranschläge vom 11. September 2001 wollten die Mitgliedstaaten damit an die weltweite Friedens- und entwicklungspolitische Mission der UNESCO erinnern. Sie wollten sich der kulturspezifischen Ziele und Aufgaben von Neuem vergewissern und sie im Hinblick auf die Globalisierungsprobleme konkretisieren. Schon im Begrüßungstext des Internetportals der UNESCO heißt es, die UNESCO erschafft Bedingungen für einen aufrichtigen Dialog, basierend auf dem Respekt vor allgemein anerkannten Werten und der Würde jeder Zivilisation und Kultur. Die Welt, so heißt es dort, benötige dringend globale Visionen von nachhaltigen Entwicklungen, die auf der Beachtung von Menschenrechten, gegenseitigem Respekt und der Linderung der Armut basieren. Der UNESCO-Generaldirektor hat ergänzend betont, hegemonialen Tendenzen und fundamentalistischen Verhärtungen wolle man die Aussicht auf eine offenere, kreativere und demokratischere Welt entgegensetzen. Dies solle auch gegen die Theorie des sogenannten, in Anführungsstrichen, unvermeidlichen Kampfes der Kulturen wirken. Ebenso wurde dort vor der Globalisierung als Ökonomisierung in dem Sinne gewarnt, dass kulturelle Güter und Dienstleistungen angesichts ihrer Bedeutung für Identitäts-, Werte- und Sinnfragen nicht als bloße Handelswaren oder Konsumgüter aufgefasst werden. Kulturelle Vielfalt wird in der genannten Erklärung von 2001 verstanden als lebender und deswegen erneuerbarer Schatz, der nicht als unveränderliches Erbe verstanden werden darf, sondern als Prozess, der das Überleben der Menschheit garantiert. Nach Professor Stock wird dieses von einem breiten Kulturbegriff ausgehende, prozessartig kommunikative Konzept kultureller Vielfalt als Baustein einer internationalen, in Anführungsstrichen neuen Ethik vorgestellt. Zu den nun als dringlich angesehenen, vielfaltsichernden Aktivitäten gehört ein regulatorischer Rahmen für den internationalen Dialog der Kulturen, ähnlich wie es als Vorläufermodell bei der UNO-Menschenrechtserklärung von 1948 und den folgenden internationalen Pakten über bürgerliche und politische Rechte geschehen ist. In dem Sinne wurde eine kultur- und kommunikationsrechtliche Kodifikation in Angriff genommen. Nach langwierigen Vorarbeiten verabschiedete die UNESCO-Generalkonferenz dann im Oktober 2005 das Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Es befindet sich gegenwärtig vielerorts im nationalen Ratifizierungsverfahren. In Deutschland wird es als Vorlage der Bundesregierung in der kommenden Woche im Bundesrat behandelt werden. Die diesbezügliche Bundesratsdrucksache haben wir auch hier erhältlich. Sie liegt dort hinten aus, wo Sie sich gern bedienen können. Und dann, da ist also die Konvention in Deutsch, Englisch und Französisch abgedruckt mit der amtlichen deutschen Begründung für das Umsetzungsgesetz. Die Einigungschancen für die Konvention werden insgesamt als ungewöhnlich gut beurteilt, sodass das Übereinkommen im Frühjahr 2007 in Kraft treten könnte. Diese guten Einigungschancen, darauf weist Herr Professor Stock hin, verstehen sich nicht von selbst, denn die neue Konvention soll ein kulturrechtliches Gegengewicht zu den seit längerem vorhandenen Regelwerken des internationalen Handelsrechts darstellen. Im Zeichen fortschreitender Liberalisierung und Marktöffnung soll die UNESCO-Konvention einer als extensiv und gefährlich eingeschätzten weiteren Ökonomisierung des kulturellen Lebens vorbeugen. Unter dem Eindruck weltweiter Modernisierungskrisen und Kulturkampfszenarien wird ein regulatorischer Rahmen mit grenzüberschreitenden Spielräumen für interkulturellen Dialog geschaffen. Diese grenzüberschreitenden Räume wären durch innerstaatlich verankerte Medien zu konstituieren, die aber inhaltlich gesehen international orientiert sind. Professor Stock stellt fest, dass es dabei wesentlich auf das Engagement spezialisierter und professionell journalistisch arbeitender öffentlicher Rundfunkunternehmen ankommen wird. Dies liege in der Konsequenz der eingangs zitierten allgemeinen Zielproklamation der UNESCO-Organe von 2001. Aber auch in dem Text der neuen Konvention ist dies oftmals gegenwärtig, beispielsweise wenn der Wortlaut spricht von Maßnahmen, die darauf abzielen, die Medienvielfalt zu erhöhen, und zwar auch durch den öffentlichen Rundfunk. Allerdings werden die oben dargelegten Inhalte hier nur angedeutet. Sie müssen sich in der Praxis der Staatengemeinschaft noch bewähren und es bedarf der Fürsprecher der Public Service Idee auf internationalem Parkett. Diese Aspekte sind nach Professor Stock auch für die Deutsche Welle von Interesse, denn die UNESCO-Kulturkonvention greift mit dem novellierten Deutsche Welle-Gesetz in bemerkenswerter Weise ineinander. Das betrifft die erweiterte Aufgabenstellung in Verbindung mit dem Modell regulierter Selbstregulierung, das es auch ansonsten gibt. Allerdings ist dieses Modell im Deutsche Welle-Gesetz unabhängig von den beschriebenen UNESCO-Aktivitäten zustande gekommen. Gleichwohl fügt es sich jetzt in den größeren regulatorischen Rahmen der Kulturkonvention ein. Die Deutsche Welle stellt ein Public Service Broadcasting im Sinne der Konvention dar, und zwar mit der ausdrücklichen Zielrichtung für das Ausland. Das hält Professor Stock für eine interessante Querverbindung. Entsprechende Synergieeffekte sollten nun beiderseits als möglich erkannt und nach Kräften verwirklicht werden. Hierbei kann sich die Deutsche Welle künftig auch auf ihre völkerrechtliche Adresse berufen. Aus der expliziten UNESCO-Relevanz kann ihr zusätzliche Legitimität erwachsen. So viel jetzt von mir hier zu den Thesen von Herrn Professor Stock. Und wie schon gesagt, mehr dazu könnten Sie dann eben in dem schriftlichen Thesenpapier nachlesen, um das ich Sie bitten möchte. Das Thema dieses Vortrags, der öffentlich-rechtliche Auslandsrundfunk als Medium und Faktor der internationalen Kommunikation, wurde bisher also völkerrechtlich fundiert. Und ich möchte dem, wie eben schon angekündigt, jetzt Überlegungen dazu von mir aus der Perspektive des innerstaatlichen Rundfunkrechts daneben stellen. Wenn es heißt, in dem Titel öffentlich-rechtlicher Auslandsrundfunk als Medium und Faktor, dann begegnen wir hier zwei Begriffen, Medium und Faktor, die sicher alle kennen, die das Bundesverfassungsgericht schon in seinem ersten Rundfunkurteil 1961 verwendet hat, in dem es ausführte, der Rundfunk sei Medium und Faktor des Prozesses freier Meinungsbildung und genieße deswegen Grundrechtsschutz. Mit den Begriffen Medium und Faktor war und ist ganz einfach gemeint, dass der Rundfunk nicht nur Meinungen anderer vermittelt und damit die öffentliche Diskussion ermöglicht, sondern er nimmt an ihr auch selbst teil, denn er vertritt auch Meinung und er macht Meinung. Wir wissen, selbst bloße Vermittlung beinhaltet immer subjektive Wertungen der Personen, die vermitteln, beim Rundfunk also Wertungen von denjenigen, die das Programm konkret erstellen. Mit welchen Inhalten ist der Auslandsrundfunk nun Medium und Faktor der internationalen Kommunikation? Dazu möchte ich drei abstrakt formulierte Gegenstände der Berichterstattung benennen, was der Auslandsrundfunk, jedenfalls die Deutsche Welle, ihren Zielgruppen im Ausland durch Fernsehen, Radio und Internet anbietet. Zum einen wird das politische, kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen in Deutschland und Europa dargestellt und erklärt im Sinne der gerade genannten Vermittlungsfunktion, Stichwort Medium. Zum anderen werden natürlich Meinungen und Meinungsströme in Deutschland und Europa dargestellt und erklärt im Sinne der Faktorfunktion. Und besonders betonen möchte ich hier das Wort erklärt, worauf ich nachher nochmal zurückkomme. Außerdem erfolgt auch, und das ist auch ganz wichtig, eine Berichterstattung von Geschehnissen und Themen in den jeweiligen Zielregionen oder besser gesagt Themen aus den Zielregionen aus deutscher und europäischer Perspektive. Das hatte Herr Bettermann eben schon mal erwähnt und ich komme auch meinerseits gleich nochmal darauf zurück. Dem schließt sich unmittelbar die Frage an, wer sind denn die Zielgruppen, die mit diesen Gegenständen der Berichterstattung erreicht werden sollen? Und bevor man sich mit der schwierigen Frage der Zielgruppen des Auslandsrundfunks beschäftigt, möchte ich dem zwei Aspekte vorausschicken, die man da bei dieser Frage gewissermaßen immer im Hinterkopf haben sollte. Nämlich einmal ist es so, dass bekanntlich die Lebensbedingungen auf der Welt sehr unterschiedlich sind. Und das gilt auch im Besonderen für die medialen Voraussetzungen im Ausland. Das wirkt sich unmittelbar aus auf die Frage, eben wer die Zielgruppen sind. Der andere Aspekt, den man da auch, denke ich, immer berücksichtigen sollte, ist, dass Auslandsrundfunk per se fast immer nur prozentual gesehen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung eine relativ kleine Anzahl von Zuschauern und Zuhörern erreichen kann. Mit diesen Prämissen möchte ich die drei Hauptzielgruppen benennen, die die Deutsche Welle jedenfalls für sich identifiziert hat. Das sind zum einen Multiplikatoren, Meinungsmacher, Entscheidungsträger und sogenannte Eliten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft sowie aus den Medien selbst, die sich zumindest ergänzend aus ausländischen Medien informieren und durch ausländische Medien informieren. Zum zweiten dann Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten sowie in Ländern ohne freien Medienzugang, ohne Medienfreiheit. Das Stichwort ist hier Deutsche Welle als Stimme der Freiheit. Wobei wir hier berücksichtigen sollten, dass, auch das hatte Herr Bettermann eben schon mal angedeutet, dass pauschal gesehen 2/3 der Menschheit immer noch ohne oder mit eingeschränkter Medienfreiheit leben muss. Und die dritte Gruppe dann sind Deutsche im Ausland, wobei es hier weniger um die Kurzurlauber geht, als mehr um diejenigen, die sich längere Zeit im Ausland aufhalten, sei es beruflich bedingt oder als Auswanderer. Und dazu dieser dritten Gruppe kann man auch zählen deutsch sprechende und deutsch lernende Ausländer, also beispielsweise ein junger Mensch, der sich auf ein Studium in Deutschland vorbereitet. Diese Gruppierungen überschneiden sich natürlich und es ist klar, dass nicht in jedem Land und jeder Region jede Zielgruppe vorzufinden ist, genauso wie umgekehrt manche Zielgruppen sich über viele Ländergrenzen hinweg erstrecken. Deswegen setzt die Deutsche Welle Schwerpunkte, welche Zielgruppen nach dem jeweiligen Entwicklungsstand des jeweiligen Medienmarktes mit einem unterschiedlichen Medienmix erreicht werden. Ich gehe davon aus, dass wir dazu im Laufe des Tages auch noch mehr hören werden, gerade zu diesem letztgenannten Aspekt. Jetzt komme ich zu der Frage, inwiefern stellt der Auslandsrundfunk für diese Zielgruppen ein Medium und einen Faktor der Kommunikation dar? Und ich komme jetzt zu dem, was meines Erachtens das Wesen des öffentlich-rechtlichen Auslandsrundfunks ausmacht. Im Gegensatz zu sämtlichen anderen Programmen, die aus Deutschland heraus im Ausland verbreitet werden. Und die Stichworte sind hier zum einen inhaltliche Aufbereitung der Programme und zum anderen Wertevermittlung. Das sind verschiedene Punkte, die eben Herr Bettermann eben auch schon mal angedeutet hatte. Es stellt nämlich einen erheblichen Unterschied dar, ob Hörfunk- und Fernsehprogramme sowie Internetangebote ursprünglich für ein in Deutschland bzw. Mitteleuropa lebendes Publikum produziert wurden, die dessen Kenntnisse, Erfahrungen und die gesamte Lebenssituation in Mitteleuropa voraussetzen und zur Grundlage haben. Wenn jedoch Programme aus Deutschland die Menschen in fernen Ländern und Kulturen erreichen und auf Verständnis stoßen sollen, müssen sie entsprechend ihrer Horizonte aufbereitet sein. Viele Themen und Inhalte, die hier im Inland wie selbstverständlich behandelt und aufgenommen werden, bedürfen im Ausland der Erklärung und Erläuterung. So müssen vor allem in der politischen Berichterstattung viel mehr Hintergründe und Zusammenhänge erläutert werden. Dagegen können viele spezielle Themen, um mal ein Beispiel zu nennen, die Sicherung der Sozialversicherungssysteme in Deutschland, im außereuropäischen Ausland oft kaum verstanden werden und möglicherweise finden sie dort auch relativ wenig Interesse. An dieser Stelle möchte ich allerdings betonen, dass es damit vollkommen in Einklang steht, wenn die Deutsche Welle seit jeher im Rahmen des Programmaustauschs im Hörfunk viele Sendungen der ARD-Landesrundfunkanstalten ausstrahlt und im Fernsehen demnächst verstärkt kooperieren wird, denn das Gesamtprogrammangebot des Auslandsrundfunks hat damit ebenfalls das für das ausländische Publikum beschriebene Konzept. Wichtig im Programmauftrag des Deutschen Auslandsrundfunks ist auch die Regionalisierung der Berichterstattung, wie ich das eingangs schon mal gesagt habe. Die Hörer, Zuschauer und Online-Nutzer im Ausland wollen von der Deutschen Welle nämlich nicht nur Informationen und Berichte aus und über Deutschland haben, sondern sie erwarten ebenso eine Berichterstattung aus deutscher und europäischer Perspektive über die regionalen Ereignisse und Entwicklungen in ihren Heimatländern bzw. ihrer Region. Dies gilt ganz besonders für Krisen- und Kriegsgebiete sowie Länder mit eingeschränkter Informationsfreiheit, für die der Empfang von Auslandsrundfunk als Stimme der Freiheit oft die einzige Quelle objektiver Nachrichten ist. Das Bedürfnis der Hörer und Zuschauer nach Informationen über ihre Region durch ausländische Medien manifestiert sich umso stärker, je schwieriger der Zugang zu objektiver Information im eigenen Land ist. Es ist das besondere Merkmal und die Stärke des Auslandsrundfunks, zum einen die notwendige Fremdsprachenkompetenz in den Redaktionen zu haben und zum anderen durch viele Journalisten aus den Zielgebieten, die hervorragende Kenner dieser Regionen sind, die Berichterstattung bezogen auf die Bedürfnisse der Zielgebiete inhaltlich aufbereiten zu können. Ein weiteres Wesensmerkmal des Auslandsrundfunks ist es, dass der Programmauftrag geradezu davon geprägt ist, deutsche und europäische Werte zu vermitteln und den Dialog darüber zu ermöglichen. Werte im Sinne des Grundgesetzes wie Freiheit, Demokratie, Toleranz, Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit, für die Gesellschaft und Staat in Deutschland und in der Europäischen Union stehen, werden dem internationalen Publikum nahegebracht. So können beispielsweise die Hörer und Zuschauer in der arabisch-islamischen Welt den Radiosendungen auf Arabisch und dem arabischen Fernsehprogramm von Deutsche Welle TV entnehmen, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau als ein allgemein akzeptierter und verfassungsrechtlich festgeschriebener Wert in der deutschen und europäischen Politik und Lebenswirklichkeit gesehen und praktiziert wird. Dabei wollen die Sendungen allerdings nicht belehrend oder besserwisserisch sein, sondern auf kulturelle Traditionen Rücksicht nehmen, zugleich andere gesellschaftliche Modelle aufzeigen und zur Diskussion stellen. Auch hier unterscheiden sich die Darbietungen des Auslandsrundfunks von den auf das Inlandspublikum bezogenen Programmen, weil diese Werte eben im Inland als in erheblich höherem Maße als gegeben bzw. akzeptiert betrachtet werden können als in manchen Zielregionen im Ausland. Soweit private Programme im Ausland empfangbar sind und verbreitet werden, sind sie von kommerziellen Interessen geprägt, nicht jedoch von der Absicht, Werte zu vermitteln. Dies bringt nun auch der Programmauftrag im Deutsche Welle-Gesetz zum Ausdruck, der aufgrund einer Anfang letzten Jahres in Kraft getretenen Novellierung ganz neu gefasst wurde. Vorher war der Programmauftrag geprägt dadurch, dass die Berichterstattung Deutschland und deutsche Auffassungen in das Ausland transportieren sollte. Jetzt ist der Programmauftrag deutlich auf die dargestellten Zwecke der internationalen Kommunikation ausgerichtet. Ich darf den wesentlichen Wortlaut des Programmauftrages eben vorlesen. Die Angebote der Deutschen Welle sollen Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat verständlich machen. Sie sollen deutschen und anderen Sichtweisen zu wesentlichen Themen, vor allem der Politik, Kultur und Wirtschaft, sowohl in Europa wie in anderen Kontinenten ein Forum geben, mit dem Ziel, das Verständnis und den Austausch der Kulturen und Völker zu fördern. Ich meine, dieser gesetzliche Programmauftrag bringt zum Ausdruck, was das Wesen des öffentlich-rechtlichen Auslandsrundfunks jedenfalls in Deutschland ausmacht. Zum Schluss möchte ich auf die Frage zu sprechen kommen, noch einmal, die ich anfangs gestellt hatte. Brauchen wir eigentlich Auslandsrundfunk? Was ist seine Funktion? Ich meine, dass die Darlegungen gezeigt haben, dass die Frage eindeutig mit Ja zu beantworten ist, und zwar wohl mehr denn je. Perspektivisch gesehen wird es für einen nicht absehbaren, langen Zeitraum sinnvoll bleiben, einen staatlich finanzierten, jedoch organisatorisch und programmlich unabhängigen Auslandsrundfunk zu betreiben. Daran ändert es nichts, dass es durch die Digitalisierung der Ausstrahlungstechnik und durch das Internet immer besser und kostengünstiger möglich sein wird, für das Inland produzierte mediale Inhalte auch im Ausland zu verbreiten. Die beschriebene Vermittlung von glaubwürdiger Information und vielfältiger Kultur an ausländisches Publikum und darauf aufbauend die Vermittlung von Werten setzen eine dementsprechende inhaltliche Darstellung voraus. Dies verlangt bei der Berichterstattung eine zielgebietsrelevante Auswahl und Erläuterung der Themen in den jeweiligen Fremdsprachen, was die Kernkompetenzen der Auslandsrundfunkanstalt sind. Die technischen Möglichkeiten zur weltweiten Information und Kommunikation haben sich rasant verbessert. Dass die Verständigung und das Verständnis der Menschen zwischen verschiedenen Ländern ebenso gewachsen ist, wird man nicht unbedingt behaupten können. Öffentlich-rechtlicher Auslandsrundfunk leistet als Medium und Faktor der internationalen Kommunikation einen wichtigen Beitrag zu diesem Verständnis.